Guten Morgen miteinander. Meine Frau und ich haben anfangs ja etwas ganz Ähnliches erlebt mit Kinogutschein, wie wir es jetzt hier im Anspiel gehört und gesehen haben. Obwohl unsere Gutscheine, die wir dabei haben, bereits abgelaufen waren, haben wir doch noch tatsächlich eine Tüte Popcorn und ein Zitronen bekommen. Ich finde, Gutscheine sind so eine gäbige Sache, die kann man verschenken, aber sind einfach auch einfach eine gute Idee für einen selber. Wäre es nicht schön, wenn es eine solche Gutscheine, eben eine Art Gebetsgutscheine gäbe, die man bei Gott könnte einlösen könnte. Zum Beispiel ein Gutschein für eine tadellose Gesundheit, einen für den Frieden in der Familie, ein Gutschein für garantiert gutes Wetter am eigenen Hochzeitsfest und am besten mehrere Gutscheine für gute Noten in der Schule. Das wäre doch noch ganz praktisch und käme sicher sehr gut an. Aber leider gibt es eben nicht. Oder vielleicht doch. Wir machen heute uns ein bisschen Gedanken über das Gebet. Und wir schauen die Geschichte von einer Frau an, die in einer grossen Not war, die zu Jesus gegangen ist und ihn um Hilfe gebetet hat. Und ich lese jetzt zuerst einmal den Predigtext aus dem Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Matthäus 15, 21 bis 28. Jesus machte sich wieder auf den Weg, zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Jesus hatte sehr ein anstrengendes Leben gehabt, in den 3 Jahren, wo er öffentlich unter dem Volk Israel auftreten ist. Er ist fast pausenlos im Land unterwegs gewesen und hat einen Haufen Kranken geholfen. Tag für Tag hat er stundenlang auch mit den Menschen geredet, hat mit ihnen diskutiert. Und er ist viel unterwegs gewesen und hat den Leuten das Evangelium verkündet. Und gerade vor dieser Begegnung mit dieser Frau hat er eine hitzige Diskussion gehabt mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich glaube, wir können uns nur schwer vorstellen, wie kräfteraubend das Leben gewesen ist, das Jesus da geführt hat. Und darum hat sich Jesus ab und zu an so einsame Orte zurückgezogen und hat einfach ein bisschen Erholung gesucht. Und in unserem Bibeltext versucht jetzt Jesus einfach ein bisschen auszuspannen, zur Ruhe zu kommen. Und darum zieht er sich mit seinen Jüngern in die Region von der Hafenstädte Tyrus und Sidon zurück, wo nicht mehr zum jüdischen Gebiet gehört sind. Und ausgerechnet jetzt, wo er eigentlich hat wollen ausspannen, jetzt kommt so eine einheimische Frau, eine Heidin, zu Jesus und ruft im Vers 22: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Schauen wir uns doch die Situation von dieser Frau ein bisschen näher an. Die Frau behauptet also, dass ihre Tochter von einem Dämon furchtbar gequält werde. Ihre Tochter, die ist also von einem Dämon besessen. Das heisst, ein Dämon lebt in dieser Tochter und plagt sie. Von anderen Bibelstellen wissen wir, dass solche Besessene hin und her gerissen worden sind, wie jemand, der einen epileptischen Anfall hat. Andere, die von einem Dämon besessen waren, die haben übermenschliche Kräfte entwickelt und andere Menschen angefallen. Oder noch andere sind ins Wasser oder ins Feuer eingefallen und sind dort umgekommen, wenn sie nicht noch rechtzeitig gerettet worden sind. Die Mutter muss sich in die Lage von der Mutter versetzen. Die Mutter hat ihre Tochter nie können zu den Augen auslassen. Sie hat nie gewusst, was als nächstes Furchtbares könnte mit dieser Tochter passieren. Und ich bin sicher, dass sie schon alles Mögliche und Unmögliche versucht hat, um ihrer Tochter zu helfen und Dämon zu vertreiben. Aber niemand und nichts hat ihrer Tochter helfen können. Und die Frau, die muss völlig verzweifelt gewesen sein. Und dann aber hat sie von einem Jesus von Nazareth gehört, wo Kranke können heilen, Dämonen können austreiben und sogar Tote können zum Leben erwecken. Gewisse Leute haben sogar behauptet, dass er der Sohn von David sei, der Messias oder der Erlöser vom Volk Israel, wo Propheten schon lange angekündigt haben. Wie die Frau schließlich zu Jesus und seinen Jüngern gefunden hat, das wissen wir nicht, weil es nicht in der Bibel steht. Aber daran, wie die Frau auf Jesus zugeht und ihn anspricht, können wir erkennen, dass die Frau ganz genau gewusst hat, wer sie da vor sich hat. Sie spricht ihn nämlich an mit Herr, du Sohn Davids. Und das ist eine Anrede, die nur zum Messias passt. Die Frau bittet Jesus um Verbarmen und um seine Hilfe. Und in einem einzigen Satz fasst ihr das Elend zusammen: Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Und jetzt, wie reagiert jetzt Jesus auf den dramatischen Auftritt? Im Vers 23a steht: Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Er reagiert überhaupt nicht. Er sagt keinen Ton. Er zeigt keine Regung. Er ignoriert die Frau einfach. Was soll jetzt das? Das ist eine Reaktion, die wir uns von Jesus garantiert nicht gewöhnt sind und eine von ihm würden erwarten. Und ich bin sicher, dass Jesus die Situation von dieser Frau total erfasst hat. Und ich bin sicher, dass das, was die Frau gesagt hat, ihn im Innersten berührt hat. Und trotzdem zeigt er einfach keine Reaktion. Aber die Frau ist hartnäckig. Sie bettelt weiter um Verbarmen. Sie veranstaltet sogar ein riesiges Geschrei. Aber Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Aber jetzt wird es die Jünger zu bunt, die das alles miterleben. Sie fordern Jesus auf, er soll doch da eingreifen, soll etwas machen. Die Frau nervt und darum wettet sie, dass Jesus da dagegen etwas unternimmt. Da steht so im Vers 23. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns her zu schreien. Und jetzt kommt doch ein bisschen Bewegung in das Ganze ein. Jesus geht zwar immer noch nicht auf die Frau ein, aber er antwortet seinen Jüngern im Vers 24: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Das ist wieder eigentlich nicht die Antwort, die man von Jesus erwarten würde, oder? Was ist denn los mit ihm? Ist er von dem Hilferuf von dieser Frau überfordert und überrascht, dass er gar nicht recht weiss, wie er auf das reagieren soll? Sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass Jesus da die Frau auf die Probe stellt. Er will wissen, wie ernst das dieser Frau mit ihrem Bitten und Flehen überhaupt ist. Ob er wirklich so ernst ist, wie die da tut. Und dieser Frau ist es ernst. Sie hört nicht auf, um Hilfe zu bitten, obwohl sie bis jetzt noch überhaupt nicht beachtet worden ist. Und schon das ist recht außergewöhnlich. Jemand anderer wäre schon davon gelaufen. Und jetzt, wo Jesus nochmal betont, dass er nur den Auftrag hätte, am Volk Israel zu helfen, aber sicher nicht den Heiden, da geht sie immer noch nicht auf. Im Gegenteil, sie doppelt nach. Im Vers 25 lesen wir das. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir! Die Reaktion zeigt, wie gross die Not von dieser Frau ist. Sie ist zum Äußersten entschlossen und gibt nicht einfach auf. Sie wirft sich von Jesus auf den Boden und das hat Überwindung gebraucht für eine Frau. Und stößt ihrer Verzweiflung nur die drei Worte aus: Herr, hilf mir. Der Hilferuf, der kommt aus dem Innersten, weil Jesus ist ihre einzige Hoffnung. Sie weiss ganz genau, wenn er ihr nicht helfen kann, dann kann ihr niemand helfen. Eine Alternative gibt es einfach nicht. Bevor wir jetzt anschauen, wie die Geschichte zu Ende geht, wir müssen jetzt fragen, was hat die Geschichte mit uns zu tun? Die Geschichte, die ist alt, die ist 2000 Jahre alt. Aber wir können ganz sicher sein, bei den Geschichten, die so in der Bibel stehen, die haben garantiert eine Bedeutung für uns und wir können einen Haufen lernen daraus. Jesus ist tatsächlich in erster Linie zu seinem Volk, zum Volk Israel gekommen und hat unter den Juden gewirkt und nicht unter den Heiden. Und trotzdem wissen wir, dass ja alles, was Jesus tut, hat, bis zu seinem Tod und zu seiner Auferstehung, eine ganz grosse Bedeutung und selbstverständlich Auswirkungen hat für alle Menschen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten. Wenn man das aber genauer anschaut und sich das überlegt, dann ist das gar nicht so selbstverständlich. Dass Jesus die Frau zuerst mal überhaupt nicht beachtet hat, das soll uns daran erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn Gott sich auf uns Menschen überhaupt einlässt. In Matthäus 5, Vers 48 steht: Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Der Gott von der Bibel ist ein vollkommener Gott. Und der Gott kann nur mit jemandem eine direkte, enge Beziehung haben, wo ebenso vollkommen ist wie er selber. Und da haben wir Menschen jetzt halt einfach mal ein Problem. Das Handicap für uns Menschen ist, dass wir eben alles andere als vollkommen sind. Wir kommen schon unvollkommen auf die Welt und passen darum überhaupt nicht in die Welt ein, wo Gott drin lebt. Wir tragen schon von Anfang an eine Schuld mit uns herum. Und die Schuld, die besteht darin, dass wir möglichst autonom, selbstständig, ohne Gott, unser Leben selber bestimmen wollen. Und das hartnäckige Bestreben, das sehen wir schon bei den kleinsten Kindern, noch bevor sie laufen können. Die Tendenz, den eigenen Willen durchzusetzen, das begleitet uns Menschen ein Leben lang. Und schon der kleinste Kind sieht man das an, wenn sie ihren Willen gegen den Willen der Eltern durchsetzen wollen. Das sieht man am roten Kopf an und man hört es. Wir alle, wir sind uns viel zu wenig bewusst, dass wir von Grund auf ein Wesen sind, das Gott selber geschaffen hat. Alle unsere Veranlagungen, Charaktereigenschaften, unsere körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten, die hat uns Gott geschenkt. Er hat uns so gemacht, wie wir sind. Und dass wir überhaupt leben, ist auch ein Geschenk von Gott. Dass wir erst noch in einem Land leben, wo sich's gut leben lässt, ist ein Geschenk von Gott. Nichts von all dem haben wir uns selber zu verdanken. Sehr schnell einmal so stolz darauf, was wir alles erreicht haben, was wir alles sind, statt dass wir Gott dafür Danke sagen. Was würde der Roger Federer sagen, wenn sein Tennisschläger von sich selber würde behaupten, dass im Fall er, der Schläger, der sei, der die Bälle so genial ins Feld vom Gegner zurückschlägt? Also, ganz Unrecht hätte er nie, der ist immerhin noch der Letzte, der am Ball ist. Und der Roger Federer ist auch auf eine gute Qualität von seinem Schläger angewiesen. Aber die geniale Technik, Taktik, auch die athletischen Fähigkeiten, die kommen vom Roger, vom Tennisspieler und nicht von seinem Schläger. Der Tennisspieler, er ist der, der massgebend ist. Der Tennisschläger ist nur sein Werkzeug in seiner Hand. Ich bin sicher, dass der Roger Federer das seinem Schläger sehr übel würde nehmen, wenn der Schläger selber würde Interview geben, Autogramm würde verteilen und Siegesprämie würde einstecken. Man kann es vielleicht nicht direkt miteinander vergleichen, aber ganz ähnlich verhalten wir Geschöpfe uns gegenüber unserem Schöpfer, wenn wir unser Leben selbstständig, autonom gestalten wollen. Und damit machen wir uns schuldig vor Gott. Wir betrügen Gott um die Ehre, die ihm zukommt. Wir sind stolz auf uns selber, statt dass wir Gott für alles, was wir erreicht haben, alles, was wir sind, Danke sagen. Wenn Roger Federer so einen aufmüpfigen Tennisschläger hätte, bin ich überzeugt, er würde ihn schleunigst entsorgen. In unserem schuldigen Zustand haben wir Menschen darum genau so wenig Anrecht, von Gott beachtet zu werden, wie die Frau Anrecht hat auf die Hilfe von Jesus. In dem Zustand, wo wir getrennt sind von Gott, haben wir nicht einmal ein Anrecht darauf, dass Gott unser Gebet gehört. Es ist die Schuld, die uns da im Weg steht. Aber zur Lösung von dem Problem ist Jesus Christus selber als Mensch zu uns auf die Erde gekommen. Die Schuld von allen Menschen hat Jesus auf sich genommen und hat dafür die Strafe gezahlt. Er hat sein Leben hergegeben, um uns Menschen von dieser Schuld zu befreien. Und jeder Mensch kann von dieser Schuld befreit werden, indem er die Schuld einsieht, sie zugibt und Jesus um Vergebung bittet. Und jeder Mensch, der diesen Schritt auch tut und sich die Schuld vergeben lässt, der stellt Jesus vor seinen himmlischen Vater, vor Gott an, wie wenn der Mensch selber schon vollkommen wäre. Und damit ist alles Trennende aufgehoben. Damit haben wir freien Zugang zu Gott, auch mit unserem Gebet. Und dann bezeichnet Gott uns sogar als seine Kind, wie das der Bernd schon betont hat in der Einleitung. Und dann können wir wissen, dass Gott auf unser Gebet wirklich hört. Und wenn er dann auf unser Gebet reagiert, dass wir allerdings dann wieder Gott überlassen. Er ist ein autonomer Gott und er handelt so, wie er will. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Predigtext. Die Frau wirft sich also vor Jesus auf den Boden und stößt die drei hilfeschreiende Worte aus: Herr, hilf mir. Und damit drückt sie aus, wie verzweifelt das sie ist. Sie beweist aber gerade gleichzeitig auch, wie hartnäckig das sie ist. Und wie ernsthaft, dass sie Jesus um Hilfe bittet. Und damit beweist sie auch, dass sie total überzeugt ist, dass nur Jesus ihr helfen kann. Und sie drückt damit auch ihren Glauben aus, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt, wie reagiert jetzt Jesus darauf? Vers 26. Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ist das möglich? Sollte das Jesus tatsächlich gesagt haben? Das klingt nach einer furchtbaren Beleidigung. Wir müssen nämlich, ja, mit diesen Worten vergleicht sie ja eigentlich die Frau mit dem Hund. Und wir müssen wissen, dass ein Hund zur Zeit von Jesus nicht etwa als der grosse Freund vom Mensch und als der das beliebte Haustier angeschaut worden ist, wie das heute der Fall ist. Wenn man seinen grössten Feind wollte beleidigen, dann hat man einen Hund nachgerufen. Ein Hund, und das ist uns ein bisschen fremd, ein Hund ist zu selber Zeit das unreinste, verachtungswürdigste und verabscheuendswürdigste Tier gewesen überhaupt. Eigentlich müsste die Frau jetzt da zutiefst beleidigt sein. Und wenn man sich das überlegt, wenn man sich diese Situation vor Augen hebt, dann würden wir doch jetzt spätestens erwarten, dass jetzt die Frau endgültig aufgibt. Wenn sie nicht so hartnäckig wäre und total überzeugt, dass nur Jesus ihr helfen kann, dann würde sie jetzt beleidigend aufgeben und davonlaufen. Aber nicht die Frau. Im Vers 27 sehen wir, was die Frau Jesus zur Antwort gibt. Vers 27. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Das stimmt, sagt sie. Sie gibt Jesus noch recht. Sie ist nicht beleidigt. Sie sieht vollkommen ein, dass sie überhaupt kein Anrecht darauf hat, dass Jesus ihrer Tochter hilft. Genau gleich wie ein Hund kein Anrecht hat, bei den Menschen zu sitzen, um von dem etwas überzukommen, was die Menschen essen. Aber mit ihrer Antwort löst jetzt die Frau etwas ganz Entscheidendes aus. Sie greift auf, was Jesus gesagt hat und fordert Jesus mit seinen eigenen Worten raus. Wie sich die Hunde mit dem zufrieden geben, was vom Tisch runtergeht, würde sich die Frau mit dem zufrieden geben, was von den grossen Wundern übrig bleibt, wo Jesus unter dem Volk Israel macht. Jesus wollte prüfen, wie ernst dass es dieser Frau mit ihrem Hilferuf ist. Und mit dieser Antwort über die Hunde, die von den Resten leben, überzeugt die Frau Jesus total. Jesus sagt zu einer, das ist jetzt das erste Mal, wo er sich direkt an sie wendet, im Vers 28 sagt er zu dieser Frau: Frau, dein Glaube ist gross, was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Obwohl die Tochter nicht selber anwesend ist, Jesus heilt die Tochter auf Distanz. Der Dämon muss weichen. Und das ist ein riesen Wunder. Und es beweist auch, dass Jesus Gott ist. Aus dieser Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau können wir jetzt einige Lehren ziehen über das Gebet. Die Frau hat durch ihr Verhalten so einen grossen Glauben bewiesen, dass sogar Jesus darüber gestaunt hat. Wenn ihr Vertrauen in Jesus nicht so gross gewesen wäre, dann hätte sie ja schon längstens beleidigend aufgegeben. Sie wäre so verzweifelt, wie sie zu Jesus gekommen ist, auch wieder von ihm weggegangen. Aber sie hat Jesus als den Messias erkannt und hat allein von ihm die Hilfe erwartet. Sie hat einen ganz grossen Glauben bewiesen. Und wie steht es mit unserem Glauben? Vertraust du darauf, dass Jesus mal grundsätzlich alle deine Probleme kann lösen? Oder bist du jemand, der selber mal wurschtelt und versucht, die Probleme zu lösen, bis es wirklich nicht mehr geht und erst dann Jesus um Hilfe bittet? Oder ist Jesus auch für dich der Erlöser, der Messias, dem du das ganze Leben anvertraust? An dieser Frau in unserem Bibeltext beeindruckt mich, wie hartnäckig das sie ist. Zuerst mal wird sie von Jesus auf Probe gestellt, indem er sie einfach ignoriert hat. Dann gibt er ihr unmissverständlich zu verstehen, dass er nur für das Volk Israel da sei, aber nicht für die Heiden, also auch nicht für sie. Und schließlich können sie sich zutiefst beleidigt fühlen, wo Jesus sie dann noch mit einem Hund vergleicht. Und trotzdem lässt sich die Frau nicht abwimmeln. Ich will von dieser Frau lernen, dran zu bleiben mit meinem Gebet. Ich will es machen wie sie und geduldig und hartnäckig und ernsthaft weiterzubeten, auch wenn meine Gebetsanliegen nicht sofort in Erfüllung gehen. So kann ich Jesus mein Glauben beweisen und ihm zeigen, dass ich es ernst meine mit meinem Gebet. Und dass ich ihm als mein persönlicher Retter alles zutraue und Grosses von ihm erwarte. Ich bete zum Beispiel schon seit ein paar Jahren für ein Ehepaar, dass Gott denen zweien doch soll Kind schenken. Ich weiss, dass damit ein ganz grosser Wunsch in Erfüllung gehen würde, wenn sie Kind bekämen. Und mich bewegt es einfach, weil ich sehe, wie die zwei unter ihrer Kinderlosigkeit leiden. Ich weiss zwar, dass man auch ohne Kind kann glücklich werden und dass Gott vielleicht auch seine Gründe hat, wieso dass er den Kinderwunsch bis jetzt nicht erfüllt hat. Und trotzdem, ich bleibe dran, und bete weiter, weil ich jetzt halt einfach mal das Anliegen auf dem Herz habe und weil es mir so klar ist, dass schlussendlich nur Gott diesen Zweien kann Kind schenken. Wenn unsere Gebete nicht in Erfüllung gehen, könnte es dann sein, dass Gott eventuell auch uns auf die Probe stellen will und will wissen, wie ernst dass es uns mit unseren Gebeten ist? Die Frau mit dieser besessenen Tochter, die ist total verzweifelt. Und darum ist ihr Bitten und Flehen auch so hartnäckig, weil sie völlig am Ende ist. Ich bete schon seit ein paar Jahren, seit einigen Jahren, für meinen kranken Freund, der wirklich ernsthaft krank ist, dass er endlich wieder gesund wird. Und bis jetzt hat sich sein Zustand aber nicht verbessert. Es beschäftigt mich zwar, dass er nicht gesünder wird, aber ganz ehrlich gesagt, ich leide nicht so sehr darunter, dass ich unter dieser Last fast zusammenbreche. Mein Freund lebt in seinem kranken Zustand sehr eingeschränkt, kommt nicht ohne Berge von Medikamenten und Schmerzmitteln aus und ist zu höchstens 50% arbeitsfähig. Und ich muss ehrlich zugeben, manchmal schäme ich mich dafür, dass ich nicht mehr Anteil nehme an seinem furchtbaren Zustand. sind wir bereit, unsere Gebetslast aufs Herz legen zu lassen, dass wir so entschlossen und hartnäckig und ernsthaft beten können, wie das die Frau für ihre kranke Tochter gemacht hat. Manchmal bewegt es mich auch, wie emotionslos ich selber in unserer Gebetsstunde in der Gemeinde sitze und für Leute beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Langzeitkranke wieder gesund werden und dass unsere Gemeinde zahlenmässig weiter wächst. Und dann frage ich mich einmal, ob mir tatsächlich so viel daran gelegen ist, dass meine Gebetsanliegen auch wirklich erhört werden. Und wisst ihr was? Gott stellt sich die Frage vielleicht auch. Wie ernst ist es uns mit unseren Gebetsanliegen? Lassen wir uns doch von Gott Gebetsanliegen aufs Herz legen, dass auch wir lernen, so hartnäckig und ernsthaft zu Gott zu beten und auch Grosses von ihm zu erwarten. Und jetzt noch etwas Letztes. Wir dürfen und sollen Gott auch bei seinem Wort nehmen. Die Frau in unserem Predigtext, die greift eben die Worte, die Jesus zu ihr gesagt hat, auf über die Brotbrösmeli, die da die Hunde fressen. Und genau das Verhalten überzeugt Jesus schlussendlich vom Glauben von dieser Frau. Jesus greift dann helfend ein und heilt die Tochter. Gott wette, dass wir ihn ebenfalls bei seinem Wort nehmen. Und wir haben ja so viele Zusagen über das Gebet. Gott macht uns riesige Versprechen im Zusammenhang mit dem Gebet. Und da schauen wir jetzt ein paar Müsterli an. Eins haben wir bereits gesehen. Das steht in Matthäus 7. Bittet und es wird euch gegeben. Das haben wir also gar als Lied gesungen vorher. Bittet und es wird euch gegeben. Muss ich das einmal auf der Zunge vergehen lassen, was das könnte heissen? Oder weiter heisst es, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Was immer es auch sei. Oder das. Alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun. Alles. Es steht nicht, einiges davon werde ich tun. Nein, es steht, alles werde ich tun. Ganz ähnlich tönt es da. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Das sind alles Versprechen, die Jesus uns über das Gebet macht. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt und das dürfen wir in Anspruch nehmen, wenn wir Kind Gottes sind. Und jetzt noch ein Versprechen, wo Gott uns über den Apostel Johannes sagt. Er hat das aufgeschrieben im ersten von seinen Briefen. Wenn wir Gott um etwas bitten, was seinen Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Größere Sicherheit gibt's eigentlich nicht. Wir finden in der Bibel noch einen Haufen solche Versprechen. Sollte Gott uns etwas versprechen, das er dann nicht einhaltet? So ist Gott nicht. Gott steht zu dem, was er uns verspricht. Garantiert. Natürlich sind die Versprechen an gewisse Bedingungen geknüpft. Das stimmt. Und wir tun gut daran, wenn wir diesen Vers im Zusammenhang mal durchlesen. Auch der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. Und wenn Gott all seine Verheißungen erfüllt, die er uns gegeben hat, dann bin ich zufrieden. Mir langt das. Indem wir Gott bei seinem Wort nehmen und ihn damit herausfordern, das ist nicht das Versuchen. Wenn wir Gott mit seinem eigenen Wort herausfordern, dann beweisen wir, dass wir Gottes Wort kennen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir fest darauf vertrauen, dass er dann auch handelt. Dieser Frau in unserem Bibeltext gelingt es, Jesus dazu zu bringen, ihr zu helfen, obwohl sie nicht einmal zum jüdischen Volk gehört hat. Und trotzdem geht Jesus auf ihre Bitte ein und heilt die Tochter. Wenn Jesus für unsere Schuld gestorben ist und uns Jesus vor Gott hinstellt, wie wenn wir selber schon vollkommen wären, dann dürfen wir umso mehr damit rechnen, dass Gott wirklich auf unser Gebet eingeht, dass er sie gehört und dass er sie auch erfüllt. Schließlich sind wir seine Kinder, wenn wir Jesus ins Leben aufgenommen haben. Ich lese nochmal eine Stelle, wo nochmal so ein Versprechen drin vorkommt. Und das ist Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Was immer es auch sei. Nur schon zwei, wo sich einig werden, für was sollen beten, denen wird er die Gebete erfüllen. Was ist das anders als eine Art Gebetsgutschein, wo wir von Jesus überkommen und bei Gott können die lösen? Und auf diese Gutscheine dürfen wir selber eintragen, was wir bei Gott einlösen wollen. Ist es nicht eine gewaltige Motivation, im Gebet dran zu bleiben und nicht aufzugeben, auch wenn unsere Gebetsanliegen nicht sofort in Erfüllung gehen? Es motiviert mich auch, mir Gebetsanliegen aufs Herz legen zu lassen und darum zu ringen, dass Gott die dann auch wirklich erfüllt. Ich darf ihn auch herausfordern mit seinen eigenen Worten. Ich will ihn beim Wort nehmen und ihm im Gebet an seine Versprechen erinnern und dann auch Grosses oder sogar Unmögliches von ihm erwarten. Er kann das. Übrigens, diese Art Gutschein hat kein Verfalldatum. Die verfällt erst mit unserem Ableben. Und darum nutzen wir doch diese Zeit und lösen wir unsere Gebetsgutschein bei Gott ein, solange wir leben. Diese Zeit müssen wir nutzen. Amen.